Die Eberesche. Im Bonnenhof schien die Märzsonne durch das junge Grün der Eschen und Ulmen und das Wasser aus dem Springbrunnen tanzte durch Schatten und helles Licht. Der offene Hof war von 4 hohen Natursteinmauern umgeben. Hinter ihnen lagen Zimmer und Höfe, Gänge, Flure, Türme und schließlich die dicken Außenmauern des großen Hauses von Rook, denen kein Krieg, kein Erdbeben und nicht einmal das Meer etwas anhaben konnten, da sie nicht nur aus Stein, sondern zugleich aus unanfechtbarer Magie errichtet waren. Denn Rook ist die Insel der Weisen, wo die magischen Künste gelehrt werden. Das große Haus ist die Schule und das Zentrum der hohen Künste, und den Mittelpunkt des Hauses bildet jener kleine Hof weit im Inneren der Mauern, in dem der Springbrunnen plätschert und die Bäume im Regen, im Sonnenschein oder im Licht der Sterne stehen. Der Baum unmittelbar neben dem Springbrunnen, eine schön gewachsene Eberesche, hatte mit ihren Wurzeln die Marmorplatten hochgedrückt und gespalten. Vom Gras um das Becken ausgehend verliefen leuchtend grüne Bänder aus Moos durch die Ritzen. Auf dem kleinen Buckel aus Marmor und Moos saß ein Knabe und folgte dem mittleren Wasserstrahl mit seinem Blick. Er war schon fast ein Mann, aber noch jungenhaft. Er war schlank und kostbar gekleidet. So fein und so reglos war sein Antlitz, dass es wie aus goldener Bronze zu sein schien. Unter den Bäumen, am anderen Ende der kleinen Rasenfläche, hinter ihm stand, wohl 15 Schritte entfernt, ein Mann. Oder war das eine Täuschung? In dem flimmernden Wechsel von warmem Licht und Schatten war es schwer zu erkennen. Doch, es war gewiss jemand da, ein Mann in Weiß, und er stand vollkommen still. Wie der Knabe den Brunnen, so betrachtete er den Knaben. In dem Hof war nichts zu hören oder zu sehen als das Spiel der Blätter und das Spiel des Wassers mit seinem immerwährenden Lied. Der Mann trat vor. Ein Wind fuhr in die Eberesche und bewegte die frisch geöffneten Blätter. Überrascht sprang der Knabe auf und drehte sich um. Er verbeugte sich vor dem Mann. »Ehrwürdiger Erzmagier«, sagte er. Der Erzmagier blieb vor dem Knaben stehen. Ein kleiner, aufrechter, rüstiger Mann mit einem weiß-wollenen Kapuzenumhang. Über den Falten der zurückgelegten Kapuze war sein Gesicht kupferbraun. Er hatte eine Hakennase und die Striemen alter Narben an einer Wange. Seine Augen waren blank und hart, aber seine Stimme war sanft. »Hier im Brunnenhof sitzt es sich gut«, sagte er, und fuhr, um jeder Entschuldigung zuvorzukommen, fort. »Du bist weit gereist und hast noch keine Gelegenheit gehabt, dich auszuruhen. Setz dich nur wieder hin.« Er kniete sich auf den weißen Rand des Beckens, hielt die Hand unter den Ring aus glitzernden Tropfen, die vom höheren Brunnenbecken rannen, und ließ sich das Wasser durch die Finger rieseln. Der Junge setzte sich wieder auf die buckligen Platten, und eine Weile schwiegen beide. »Du bist der Sohn des Fürsten von Enlad und den Enladen«, sagte der Erzmagier. »Der Erbe Moritz und seines Reiches. Es gibt in ganz Erdsee kein älteres und schöneres Erbe. Ich habe die Obstwiesen von Enlad im Frühling und die goldenen Dächer von Berila gesehen. Wie ist dein Name?« »Ich heiße Arren.« »Das muss ein Wort im Dialekt deiner Inseln sein. Was heißt es in der Sprache, die uns gemein ist?« »Schwert«, sagte der Junge. Der Erzmagier nickte. Wieder trat Schweigen ein, bis der Junge, nicht forsch, aber ohne Scheu, sagte: »Ich hatte geglaubt, der Erzmagier würde alle Sprachen können.« Der Mann schüttelte den Kopf und schaute in den Brunnen. »Und alle Namen?«
»Alle Namen?« Der Einzige, der alle Namen kannte, war Segoy, der das erste Wort sprach und die Inseln aus dem Meer erhob. »Deinen wahren Namen aber«, sein klarer, scharfer Blick richtete sich auf Arren, »wüsste ich gewiss, wenn ich ihn wissen müsste. Doch dazu besteht kein Anlass. Ich werde dich Arren nennen, und ich bin Sperber. Sag, wie war deine Reise?«
»Zu lang.«
»Waren die Winde widrig?«
»Die Winde waren günstig, aber ich bringe schlechte Nachrichten, Meister Sperber.«
»So berichte.«
Der Ton des Erzmagiers war ernst, doch ein wenig so, als gäbe er einer kindlichen Ungeduld nach. Und während Arren sprach, schweifte sein Blick wieder zu dem Kristallvorhang aus Wassertropfen, die vom oberen in das untere Becken rieselten, wobei es nicht wirkte, als hörte er nicht zu, sondern als lauschte er auf mehr als nur die Worte des Jungen. Herr, dass mein Vater, der Fürst, als Nachkomme Moritz der Zauberkunst mächtig ist, weißt du. Und er hat in seiner Jugend auch ein Jahr hier auf Rog verbracht. Er vermag einiges, auch wenn er sich seiner Künste selten bedient, weil ihn die Reichsgeschäfte, die Verwaltung der Städte und der Handel zu sehr in Anspruch nehmen. Unsere Schiffe bereisen den Westen bis weit in die Westmarken hinaus, wo sie Saphire und Rindsleder und Zinn einkaufen. Am Anfang dieses Winters kehrte ein Kapitän mit einer Geschichte nach Berilla zurück, die meinem Vater zu Ohren kam, und er bestellte den Mann zu sich, um seinen Bericht zu hören. Der junge Mann sprach flüssig und sicher. Er war von gebildeten, höflichen Menschen erzogen worden und war weniger befangen als viele andere junge Leute. Der Kapitän erzählte, dass es auf der Insel Narveduen, die ungefähr 500 Meilen westlich von uns liegt, keine Magie mehr gebe. Zauberformeln hätten ihre Macht verloren und keiner würde mehr Zauberworte kennen. Als mein Vater fragte, ob das daran liege, dass alle Hexen und Zauberer die Insel verlassen hätten, antwortete er, nein, es gäbe dort Leute, die Zauberer gewesen seien, aber die hätten ihre Kunst aufgegeben und würden sie nicht einmal mehr ausüben, um Kessel zu flicken oder eine verlorene Nadel zu finden. Mein Vater fragte, ob das den Menschen auf Narveduen denn keine Angst mache. Und der Kapitän antwortete abermals, nein, es scheine ihnen gleichgültig zu sein. Es herrschten Krankheiten unter ihnen, sagte er, und die Ernte im Herbst sei schlecht ausgefallen, aber auch das scheine sie kalt zu lassen. Er sagte, ich war dabei, als er dem Fürsten berichtete, er sagte, sie waren wie Kranke, wie Menschen, die wissen, dass sie binnen Jahresfrist sterben werden und sich einreden, dass es nicht stimmt, sondern dass sie ewig leben werden. Sie laufen herum, ohne die Welt zu sehen. Auch andere Kaufleute erzählten nach ihrer Rückkehr, dass Narveduen vollkommen verarmt sei und man dort die Kunst der Magie verlernt habe. Die Geschichten wurden als bloße Märchen aus den Marken begriffen, die eigentlich immer sonderbar sind. Nur mein Vater machte sich Gedanken. Als wir dann zu Neujahr bei uns auf Enlad das Fest der Lämmer feiern wollten, bei dem die Frauen der Schäfer in die Stadt kommen, um die Erstgeborenen ihrer Herde zu bringen, beauftragte mein Vater unseren Magier Wurz, den Wachstumszauber für die Lämmer zu sprechen. Doch Wurz kehrte verzweifelt zu uns zurück, legte seinen Stab nieder und sprach, »Herr, ich kann die Formeln nicht sprechen.« Mein Vater befragte ihn, aber er konnte nicht mehr dazu sagen als, »Mir sind die Worte und die Fügung entfallen.« Darauf begab sich mein Vater zum Markt und sprach die Formeln selbst. Doch als er abends in den Palast heimkam, wirkte er erschöpft und besorgt und sagte zu mir, »Ich habe die Worte gesprochen, aber ich weiß nicht, ob sie eine Bedeutung trugen.« Und tatsächlich bereiteten uns die Herden in diesem Frühjahr große Sorgen. Die Mutterschafe sterben unter der Geburt. Viele Lämmer werden tot geboren und einige sind missgestaltet. Die unbefangene, eifrige Stimme des Jungen wurde leise. Beim letzten Wort verzog er das Gesicht und schluckte. »Ich habe ein paar von ihnen gesehen«, sagte er und hielt einen Augenblick inne. Mein Vater hält diese Vorfälle und die Geschichten aus Narveduen für Anzeichen dafür, dass in unserem Teil der Welt böse Mächte am Werk sind. Er begehrt den Rat der Weisen von Rog.
»Dass er dich schickt, zeigt, wie dringend sein Wunsch ist«, sagte der Erzmagier. »Du bist sein einziger Sohn, und die Reise von Enlad nach Rog ist nicht eben kurz. Gibt es noch mehr zu berichten?«
»Nur Altweibergeschichten aus den Bergen.«
»Was erzählen die alten Weiber?«
»Dass alle Weissagungen, die Hexen aus Rauch- und Wasserbecken lesen, von Unglück künden und dass ihre Liebestränke nicht mehr wirken. Aber das sind Leute, die nichts von wahrer Magie verstehen.« Wahrsagen und Liebestränke mögen belanglos sein, aber auf alte Frauen soll man hören. Nun, die Meister von Rog werden deine Nachricht erörtern. Aber ich weiß nicht, Arren, was sie deinem Vater raten werden. Denn Enlad ist nicht die erste Insel, von der uns solche Botschaften erreichen.